Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Heute mit einer Sonderausgabe für den Podcaston. Der Podcaston ist eine internationale Initiative, bei der Podcasts ihre Reichweite Organisationen, Selbsthilfeorganisationen, Charities zur Verfügung stellen. Und deswegen bin ich heute in die Nähe von Kelheim gefahren zur Magdalena Riepel und sag erstmal danke für den netten Empfang, liebe Lena. Schön, dass wir heute bei dir sind, bei dir als Vertreterin von Nicht Genesen Kids.
Ja, ich danke dir erstmal, dass ihr an uns gedacht habt und ich freue mich sehr auf den Termin heute mit dir und auf das Podcast-Interview.
Sehr schön, vielen Dank, Lena. Und hi Albert, wir schalten dich live aus Reit im Winkel dazu und sind gespannt, von dir auch deine Einschätzung zu hören.
Hallo Lena, hallo Jan.
Hallo.
Ja, Lena, legen wir mal los. Ich würde gerne unseren Hörerinnen und Hörern erstmal so eine Einordnung geben. Nicht Genesen Kids ist eine Selbsthilfeorganisation von Eltern, deren Kinder eben im Zusammenhang mit Post-Covid, Post-VAC, also Post-Impfungserkrankungen und MECFS, das ist eine besonders schwere Erkrankung von Post-Covid und wie man damit umgeht, dabei helft ihr Eltern und du bist selbst Betroffene, also du hast eine Tochter, die Ellie, die leider sehr schwer erkrankt ist an dieser Krankheit. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was sich da bei dir in den letzten 4 Jahren entwickelt hat?
Da hat sich eine Menge getan. Also Ellie ist 2022 im Februar mit 11 Jahren erkrankt. Zunächst haben wir gedacht, naja, es ist schon sehr schwer und so irgendwie jeder neue Monat hat gezeigt, es geht doch noch ein bisschen schwerer. Zu Beginn war die Ellie noch in der Lage, das Haus zu verlassen. Wir konnten noch in die Schule gehen, stundenweise. Es war uns möglich, mit dem Rollstuhl auch mal in die Stadt zu gehen. Und im Nachgang würde ich sagen, die Momente muss man vielleicht noch mal ein bisschen besser genießen, dass das möglich ist. Mittlerweile ist das eben alles nicht mehr gegeben. Ellie ist voll bettgebunden im dunklen Zimmer und ja, ziemlich schwer betroffen. Man sagt, bei MECFS gibt es so einen Bell-Score. Man sagt, Bell 0 ist das, wenn die Symptome kontinuierlich immer ganz schlimm sind und man eigentlich nichts mehr selbstständig machen kann.
Und Ellie ist tatsächlich in dieser schwersten Form. Das heißt, euer Leben hat sich eigentlich grundlegend verändert. Also natürlich in erster Linie mal Ellies Leben, aber ihr als Eltern seid natürlich da ja auch voll mit drin und versucht, ihr einerseits medizinisch zu helfen, aber dann vermutlich auch das ganze Thema psychisch. Also wie unterstützt man so, dass die Psyche nicht zu stark davon betroffen ist? Aber auch da kann ich mir vorstellen, ein normales Leben kaum noch möglich.
Nee, also das betrifft die gesamte Familie. Wir haben noch einen Sohn, Leopold ist 21 oder wird 21 dieses Jahr. Und die gesamte Familie ist beeinträchtigt. Ellie liegt im Zimmer, es muss leise sein, es ist dunkel. Aber wir als Familie leben ja auch. Und wir müssen aber auch leise sein, damit sie sich nicht verschlechtert. Der Sohn kann den Geburtstag nicht zu Hause bei uns feiern. Der feiert dann bei der Oma drüben, damit er einfach laut sein kann, sich freuen kann. Und es beeinträchtigt schon die komplette Familie eigentlich ab dem ersten Tag. Ab dem ersten Tag, wo du dir denkst, mein Kind ist in der Pubertät, ist das normal, wie es sich gerade entwickelt, wo brauche ich welche Hilfestruktur, was muss ich machen, dass man sich in der Partnerschaft auch einig ist, in der Wahrnehmung, das ist auch ganz wichtig und aufgefangen wird ein bisschen. Also ich würde sagen, nicht nur jetzt beeinträchtigt es, sondern vom ersten Tag an ist man schon auf einem ganz hohen Niveau gefordert als Eltern.
Du hast ja auch mir im Vorgespräch erzählt, dass die Ellie vorher Leistungssportlerin war, also ein ganz bewegungsfreudiges Kind und dann von einem Moment auf den anderen tritt dann sowas auf oder ist das so ein schleichender Prozess?
Also wir haben, also das ist jetzt meine Perspektive, im Verein tritt es in allen Varianten auf. Bei uns war das wirklich von jetzt auf gleich. Ellie hat die Corona-Infektion gekriegt und in der Nacht war mein Mann und mir klar, da ist jetzt was kaputt gegangen. Das war so heftig, wir hatten wirklich Angst, dass sie die Nacht nicht übersteht. Und danach war irgendwie, man hatte den Eindruck, irgendwas ist gebrochen.
Also es ist ganz klar mit Corona in dem Fall aufgetreten. Wie entwickelt sich sowas dann weiter? Wie geht man damit um, wenn man merkt, da ist ein Kind plötzlich komplett verändert, komplett eingeschränkt?
Naja, also das ist auch das, was eben Familien bei uns erstmal miterleben. Sie dürfen ihrem Bauchgefühl wieder trauen, wenn sie zu uns kommen. Also bei uns persönlich, bei mir war es sehr einfach, weil Ellie ja so krank war. Also wir konnten das klar, den Zeitpunkt erkennen und benennen. Und dann muss man differenzieren, wenn das Kind plötzlich den Schulranzen nicht mehr tragen kann und kommt heim und sagt, oh, der ist so schwer und ich kann mich gar nicht konzentrieren und ich muss mich ins Bett legen und liegt dann da erstmal mehrere Stunden. Dass man den Mut zulässt, zu sagen, das könnte jetzt wirklich von Corona kommen und ist nicht pubertätsbedingt. Das ist so der erste Schritt. Und dann muss man irgendwann auch die Ärzte mal ins Boot holen, sagen, bilde ich mir das ein? Wie lange muss denn dieses Kind jetzt einfach Pause machen, sich ausruhen, erholen? Wann müssen wir davon ausgehen, dass Post-Covid hier ein Thema ist? Geht das wieder weg? Also da sind ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die dann auf einen einprasseln.
Und dann bist du selber in diese Situation gekommen, dass du gemerkt hast, auch dein Leben wird sich dadurch heftig verändern. Also es ist in gewisser Weise ein Schicksalsschlag, der da die Familie getroffen hat. Wie hast du diesen Anfang erlebt? Und ich sehe dich jetzt eben so, wie ich dich jetzt heute kennengelernt habe, als trotzdem einen sehr positiven Mensch. Ich glaube auch sehr resilient, so wie ich die ganze Familie sehe. Man hat jetzt hier das Haus so umgebaut, dass es wieder für alle irgendwie funktioniert, dass man, ihr baut gerade um einen eigenen Trakt für die Elli, dass sie da eben möglichst ruhig leben kann.
Ja. Schallisoliert, also dicke Wände, dicke Fenster. Das ist schon viel Umbau, damit wir einfach Teilhabe erleben können. Wir wollen ja eine Familie sein. Wir essen bei ihr trotzdem. Dann essen wir im dunklen Zimmer. Ja, das machen wir zusammen, weil wir eine Familie sind.
Und wenn du das dann jetzt mal so für uns nochmal final zusammenfasst, siehst du das als Schicksalsschlag und als eine vorübergehende Phase oder habt ihr euch damit abgefunden, dass euch das jetzt wahrscheinlich noch länger als diese 4, 5, 6 Jahre begleiten wird?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da bin ich, glaube ich, anders wie die meisten und in der Wahrnehmung und in dem, was ich erzähle, werden sich jetzt vielleicht viele Eltern nicht sehen. Das heißt, ich weiß, dass es für viele ein ganz harter Schicksalsschlag ist. Für mich war es schlimmer, diese Hoffnung zu haben, morgen ist besser. Also die ersten paar Wochen hieß es immer, nach 11 Wochen die Elli, das ist so, nach einem Vierteljahr ist das meistens weg. Und dann hast du diese Hoffnung und du zählst die Tage und du denkst, jetzt wird es immer besser und interpretierst jeden positiven Ding sofort in eine Heilung rein. Das hat mich persönlich sehr viel mehr belastet, als zu sagen, ich nehme die Situation jetzt an und ich lebe im Heute. Nicht im Morgen und im Übermorgen. Was, wenn die Elli morgen aus dem Zimmer gehen kann, dann ist es ein Highlight. Also ob es im Rollstuhl ist, im Tragetuch, ist mir egal. Aber ich nehme einfach jeden positiven Fortschritt und freue mich und sage nicht, morgen wird es noch besser. Weil das macht mich persönlich einfach, das belastet mich persönlich zu sehr. Und ich denke auch die Elli. Also wir sind da schon, dass wir sagen, jetzt heute ist sie stabil, wir können zusammen essen, ist ein Erfolgserlebnis.
Wenn du dazu vielleicht eben überhaupt noch was sagst, wie geht's denn der Elli damit, mit dieser Situation?
Naja, die Elli hat die Resilienz ja von irgendwem geerbt, ja. Also wir sind eine sehr positive Familie, ich habe das Glück, ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite, wir sind ein Team. Wir sind ein Zahnrad, was sich ergibt. Jeder hat einen anderen Blickwinkel und zusammen sind wir richtig. Wir haben einen wahnsinnig tollen Sohnemann, der seiner Schwester von jedem Rockkonzert ein T-Shirt mitnimmt, dass sie auch dabei war. Das hält, glaube ich, die Elli auch. Das braucht sie auch. Und es ist nicht jeden Tag, also wir betonen nicht die Erkrankung. Sie bekommt die Hilfestellung, die sie braucht und sie kann sie ablehnen, wenn sie sie nicht möchte. Aber ich werde nicht jeden Tag reingehen und sagen, du bist so krank. Das mache ich nicht. Sie ist jetzt, wie sie ist. Und ich frage sie einmal am Tag, wie geht's dir? Brauchst du was Besonderes heute? Und ansonsten haben wir unseren Ablauf.
Albert, wenn du das jetzt so hörst, wie die Lena und ihre Familie damit umgehen, wie würdest du oder die Stoiker oder eben die antiken Philosophen diesen Umgang mit Leid und mit Schicksal denn einordnen, was du da jetzt, was die Lena und aber auch viele andere betroffene Familien da jetzt eben leisten muss?
Ja, also der Umgang mit Schicksalsschlägen war natürlich auch schon in der Antike ein wichtiges Thema bei der Frage, wie man gut leben soll, was ist, wenn man das Schicksal einen sehr, sehr hart anpackt. War denen also nicht unbekannt, denn in jeder geschichtlichen Epoche hat jede Familie Schicksalsschläge ertragen müssen. Also eigentlich jeder Mensch, der ein bisschen älter geworden ist. Das waren dann andere. Damals gab es Pest, es gab viele Kriege. Also das ist die Tugend der Duldsamkeit, ist dann gefragt. Wenn ich nichts ändern kann und es hat mich hart angepackt, dann muss ich lernen, tragen zu können. Ich muss versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und demütig sagen, okay, das ist jetzt das, was über mich verhängt worden ist, in Anführungsstrichen. Ich bin nicht der Meinung, dass es da einen Gott gibt, der das verhängt, aber eben dass es passieren kann, dass schwere, schlimme Dinge über einen hereinbrechen. Und dann gilt es, das zu ertragen, zu zuversichtlich sein, dass das entweder ein Ende findet oder sich ertragen lässt, ich einen Modus finde, dass ich damit leben kann und in dem verengten Spielraum, der mir dann bleibt, dennoch Freude zu entwickeln, dennoch das Beste daraus zu machen. Also sehen, dass vielleicht das Kind in dem begrenzten Rahmen, in den ganz anderen Lebensbedingungen dann dennoch eine Freude am Leben haben kann. Und manchmal kann man sich auch daran erinnern, dass man durch solche Schicksalsschläge, durch solche schwierigen Situationen auch wachsen kann, auch lernen kann, Sensibilitäten entwickeln kann, auch neue Felder der Freude vielleicht entwickeln kann. Und Thich Nhat Hanh, der buddhistische Mönch aus Vietnam, der sagte, es ist dann die Aufgabe, das Leid, das da ist, die Energie in dem Leid, versuchen, positiv in etwas Gutes zu verwandeln. Und ich weiß das von manchen, die mit schwerbehinderten Kindern, die schwerbehinderte Kinder haben, dass ein trotzdem ein sehr liebevolles, manchmal noch liebevolleres als in normalen Familien, liebevolleres Familienleben entsteht. Man sich in ganz anderer Weise gegenseitig hilft, gegenseitig nahesteht und vor allen Dingen dann auch diese Menschen entwickeln ja täglich, ich bin für den da oder ich bin für andere da. Und dieses für andere Dasein, meinten manche antiken Philosophen, das sei die Wurzel auch von Glück.
Ein zweiter Punkt ist ja, wenn ich jetzt an unsere Zuhörer denke, jeder muss sich ja klar machen, also erstmal, jeden kann jederzeit ein harter Schicksalsschlag treffen. Und Lena, du hast uns vorhin auch schon mal die Zahlen ganz grob genannt, wie viele Menschen und Kinder eben auch davon betroffen sind. Und die Frage nochmal an den Albert. Wir hören das jetzt und stehen so ein bisschen konsterniert davor, was die Lena beschreibt, wie schlecht es der Ellie geht und wie das das mit ihrer Familie macht. Aber letztlich ist das ja ein Massenphänomen und wir müssen uns auch klar machen, dass es jeden von uns betreffen kann und dass man sich irgendwie damit auch darauf einstellen muss, dass einen ein schwerer oder mittelschwerer Schicksalsschlag trifft. Albert, wie sollten wir uns darauf vorbereiten?
Also ich tue es und das war auch das, was die Antike empfohlen hat. Philosophie ist die Fähigkeit, auf alles vorbereitet zu sein. Das heißt, ich habe die Vorstellung von meinem Leben und die ist immer präsent, dass jederzeit, jeden Tag so etwas passieren kann. Jetzt mache ich mich nicht verrückt damit. Ich bin nicht neurotisch, aber das Bewusstsein ist irgendwo abgelegt bei mir. Und ich weiß, dass wir hier durchs Leben gehen, gerade wenn man älter wird, dass es da einige Male hart anpackt und ich bin innerlich darauf vorbereitet. Ich weiß dann, als es mir dann beim letzten Mal passiert ist, ein ganz schwerer Schlag, sagte ich mir so in dem Moment, ach, jetzt hat es dich erwischt. Ich wusste doch bis jetzt, es blieb lange aus. Ich habe ein glückliches Leben geführt. Jetzt muss ich mal zeigen, was ich gelernt habe, als Aufgabe, auch als Herausforderung, jetzt mit dieser schwierigen Situation klarzukommen und dennoch weiterzuleben und dennoch Ja zum Leben zu sagen. Also wenn mir morgen so etwas passieren würde, würde ich als erstes auch sofort würde sagen, da, jetzt ist es da, du wusstest, dass du dem nicht entkommst, also dass das irgendwann mal wieder über dich hereinbricht. Das ist mit der Freude genauso wie mit dem Leid. Wir entgehen dem nicht und wir sollten innerlich darauf vorbereitet sein, dass jeden Menschen irgendwann mal in Phasen harte Schicksalsschläge treffen, geht meistens aber auch vorbei. Alles ist vergänglich, auch das Leid, auch so eine Situation hat irgendwann meistens mal ein Ende.
Lena, wenn du das hörst, eben die Einschätzung vom Albert, würdest du sagen, das ist was, womit man umgehen kann oder siehst du das eher als eine schwierige Sichtweise?
Sehr schön, dass du mich aufforderst, was dazu zu sagen. Ich teile das in Teilen, wenn ich das so formulieren kann. In den letzten 4 Jahren hatte ich keinen Tag, wo was passiert ist, auf das ich mich hätte einstellen können. Es war immer eine neue Situation, wo ich gedacht habe, dass so etwas in der jetzigen Gesellschaft, in der jetzigen Medizin, in der Versorgungssituation überhaupt möglich ist, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und hätte ich es selber nicht erlebt, würde ich es dem Gegenüber, egal wie sehr ich ihn schätze, nicht glauben. Das ist meine Erfahrung und ich nehme das Schicksal an und ich werde nicht zerbrechen. Ja, wir wachsen dran und das ist richtig und wir gehen auch weiter und wenn der Stein, noch ein Stein im Weg liegt, dann klettere ich drüber, buddel drunter oder grab mich durch. Aber ich traue mich gar nicht mehr überhaupt drüber nachzudenken, was kommt denn noch auf uns zu? Weil das, was wir alles in 4 Jahren erlebt haben, ist eigentlich, ja, reicht für einen Rucksack nicht aus, den man trägt.
Also das heißt, da sprechen wir von dem Leid, was ihr jetzt persönlich erlebt habt, aber auch von der schwierigen oder nicht vorbereiteten Betreuungssituation, dass man erstmal dafür kämpfen muss, dass diese Krankheit anerkannt ist, aber auch dann eben vermutlich die Pflegeinfrastruktur, die Versorgungsinfrastruktur.
Jede Struktur, also nicht nur die Pflege. Und ich finde, so Leid ist so das eine. Wir leiden nicht im Sinne von wir leiden. Also das ist schon ganz heftig, was uns passiert ist. Wir formulieren es aber nicht als Leid. Aber die Struktur, es fängt mit der Bildung an. Ja? Du fällst aus dem System raus. Du musst es erstmal annehmen, dass man vielleicht eine Förderstruktur nimmt. Man denkt ja auch immer noch, mein Kind ist doch gymnasial gewesen, das war doch gut oder es war in der Realschule, es war doch gut und jetzt muss es in eine Förderschule. Und eigentlich ist das dann im nächsten Schritt was Positives. Man wurde gut aufgenommen, das passt. Dann denkt man, jetzt brauchen wir einen Rollstuhl und ja, man ist so blauäugig. Ja, der Arzt gibt ein Rezept, man geht ins Sanitätshaus, dann stellt man erstmal fest, das ist fast komplizierter wie ein Auto zu kaufen. Dann hat man sich endlich entschieden und dann lehnt das die Krankenkasse ab. Und dann stehst du dann und sagst, wieso lehnen die das ab? Dann nimmst du den Mut zusammen und machst einen Schwerbehindertenausweis, weil du weißt, das brauchst du. Dann lehnen die das ab und sagen, dein Kind ist nicht krank, das liegt aber 23 Stunden im Zimmer. Dann hast du nach 1,5 Jahren endlich den Rollstuhl, dann passt der nicht mehr. Also diese Dinge, die wir erleben, und ich möchte ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass das nur mit Post-Covid, Post-Vac und ME-CFS zu tun hat. Das hat mit Familien zu tun, die Kinder mit Bedarf haben und auch Erwachsene, die Bedarf haben. Es ist ein unfassbar komplexes System. Wenn man es beherrscht, dann kriegt man Hilfestellung. Wenn man den Mut hat, sich zu widersprechen, den Mut hat, nachzulesen und zu sagen, das kann nicht sein, dann bekommt man Hilfe. Und wenn man sich das nicht traut, dann geht man unter und da findet einen keiner.
Also ich interpretiere es so, was du beschreibst, dass ihr schon mal gegen diese Strukturen zu kämpfen habt.
Schon mal, zweimal. Ja.
Also schon mal im Sinn von, das ist schon mal die erste Hürde, das erste Paket, was da zu tragen ist. Und dann aber eben auch noch zusätzlich, dass von außen so ein bisschen kritisch auf diese Krankheit geschaut wird, dass viele denken, es ist vielleicht eher ein psychisches Problem. Und mit dieser, also dass die Gesellschaft irgendwie noch nicht bereit ist oder das noch nicht so akzeptiert hat, dass es da deutschlandweit 140.000 Fälle gibt.
Mindestens, ja.
Mindestens von denen, die jetzt bekannt sind. Ich kann berichten, also auch meine Söhne haben mir jetzt erzählt, dass an ihrer Schule allein, an dem Gymnasium, wo sie sind, dass da 3 Kinder am Anfang noch mit dem Rollstuhl in die Schule kamen und jetzt plötzlich weg sind, jetzt auch zu Hause liegen im Dunkeln. Ich kenne aus dem privaten Umfeld, auch aus dem beruflichen Umfeld jetzt einzelne Fälle. Also das ist, wir sprechen eigentlich nicht mehr von irgendwelchen ganz wenigen, ganz extremen Einzelfällen, sondern das sind viele Kinder, junge Erwachsene, aber auch eben Erwachsene, denen das so geht. Und das ist irgendwie noch nicht so richtig durchgedrungen, dass diese Menschen Hilfe brauchen.
Ja, und die Form der Hilfe ist oft nicht durchgedrungen. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wir Eltern können für die Kinder ja ein bisschen die Stimme erheben, definitiv. Ich glaube, es ist ganz schwer für Ärzte, dass sie nicht groß helfen können. Ja, also da kommt ein Kind, wo man denkt, ich könnte jetzt vielleicht mit 2 Tabletten helfen. Und dann stellt man fest, man kann das Level vielleicht maximal halten. Also es wird morgen nicht gesund sein. Das ist also zum einen für einen Arzt, glaube ich, eine große Herausforderung für uns als Eltern, Familie sowieso. Und dann habe ich das System, wo ich eben in der Schule ein leistungsorientiertes System habe. Also ich werde komplett immer kognitiv aktiviert, wenn ich in eine Schule gehe. Und ich möchte aber den Kindern ja auch die Peer Group ermöglichen. Da wird ein Kind krank und dann kann es nicht mehr zu seinen Freunden, weil es in Mathe keine Schulaufgabe schreiben kann. Das ist eigentlich ungerecht und das ist aber das System. Jetzt müssen wir im Verein die Eltern so ein bisschen da abholen und sagen, ja, solange wir das nicht ändern können, ist es leider tatsächlich so. Und dann sind natürlich Versorger, Krankenkassen, Sanitätshäuser, die erkennen müssen, wenn das Hilfsmittel nicht richtig passt und es nicht zeitnah kommt, dann verschlechtert sich aufgrund der fehlenden Versorgung ja auch der Zustand. Dann haben wir den GDB, kriegst du den nicht, dann hast du keine finanzielle Unterstützung oder schulische Unterstützung. Das ist so eine Herausforderung, sich da durchzukämpfen.
Was ist ein GDB?
Ein Grad der Behinderung. Das ist der Schwerbehindertenausweis. Und jetzt musst du dir das so vorstellen. Du hast als Eltern irgendwann, sagt dir jemand, mach das. Dann sagst du, mein Kind ist doch gar nicht behindert, das will ich nicht. Dann denkst du ein bisschen drüber nach, liest in der Community und stellst fest, okay, das ist doch vielleicht gar nicht verkehrt. Dann beantragst du mit viel Mut diesen Ausweis. Es ist ja ein Ausweis, dass dein Kind eine Behinderung hat. Und dann wird er abgelehnt. Also du machst diesen Schritt mit schon einem komischen Gefühl und dann sagen die, nö, dein Kind ist nicht behindert. Dein Kind kann keine 3 Meter gehen und die sagen, nee, es braucht keinen Parkausweis. Also bei mir hat es dann diesen Kampfgeist geweckt, also jetzt erst recht. Ich habe die Leute angerufen, ich bin immer in der Kommunikation wertschätzend. Ich versuche herauszufinden, wo ist der Fehler im System, warum fallen wir da durch. Aber das ist schon...
Ja, was du beschreibst, klingt für mich nach einer wirklichen Prüfung, durch die ihr da die letzten 4 Jahre durchgegangen seid.
Und noch gehen,
das ist ja genau der Punkt. Man weiß ja nicht, was die Perspektive ist. Ich hoffe und ich wünsche euch wirklich, dass sich das schrittweise wieder, ob es zu einer Normalität oder einfach zu einer Verbesserung führt, aber dass es wieder besser wird. Aber klar, also maximal schwierig offensichtlich diese Situation. Und trotzdem hast du jetzt aber noch die Kraft gefunden, dich auch noch als Vorstand in diesem Verein, das ist glaube ich der größte Verein in diesem Umfeld oder zumindest einer der maßgeblichen Vereine, gemeinnützigen Vereine, um eben Eltern zu helfen, die davon betroffen sind, dass man eben viele Learnings, die du hattest, nicht selber durch Schmerzen erlernen muss, sondern eben, dass du dann durch deine Erfahrung weiterhelfen könnt. Wenn du das mal ein bisschen beschreibst, darum geht es ja heute auch, zu verstehen, was macht denn nicht genesen Kids für die vielen Betroffenen?
Ja, als erstes wirst du bei nicht genesen Kids begrüßt mit, du bist nicht alleine. Ja, also wir sind hier ganz viele, denen geht es genauso wie dir und jetzt kommst du erstmal in aller Ruhe an und lässt das sacken. Nicht genesen Kids entstand einfach daraus, dass wir gesagt haben, wenn viele Leute einen Weg gehen, dann wird der Weg irgendwann so gefestigt sein, dass er für jeden weiteren ein bisschen leichter wird. In Bayern habe ich angefangen, eine Petition zu starten wegen der Beschulung unserer Tochter, das war in den Medien. Daraufhin haben sich dann einige gemeldet, einige Eltern und wir haben dann festgestellt, eben, ich bin nicht alleine. Und da ist dann die Idee entstanden, einen bundesweiten Verein zu gründen, gemeinnützig, das war uns sehr wichtig. Und wir sind so strukturiert, dass wir in jedem Bundesland, also fast jedem, wir haben noch eins, wo noch kein Länderbeirat ist, haben wir Länderbeiräte etabliert, die auf Landesebene quasi für die Familien sprechen, die Bedarfe der Familien äußern können und sich in den Bereichen engagieren können, wo sie möchten. Ich bin in Bayern Länderbeirat und mache das da sehr, sehr gern und ich bin eben auch auf Bundesebene mit tätig im Vorstand. Und Ziel ist es einfach, die Eltern aufzuklären. Warum ist es mit den Länderbeiräten so wichtig? Weil Bildung ist Landesthema. Das ist oft vielen schwer zu erklären. Du kommst aus Bayern, kriegst von jemandem aus, weiß ich nicht, NRW gesagt, das oder das geht nicht. Und du denkst, ah, das geht nicht. Aber es ist halt ein Landesgesetz. Schule oder Bildung ist ein Landesthema. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele WhatsApp-Gruppen, die in einer großen Community gebündelt sind. Du kommst zu uns, es ist erstmal immer kostenlos. Du kannst dich anmelden, du musst in der Etikette zustimmen, den Datenschutz und dann wirst du in die WhatsApp-Community eingeführt und kannst dort im Level dessen, was du gerade annehmen kannst, dir die Informationen raussuchen. Wir haben einzelne Gruppen für Pflegegrad, für Grad der Behinderung, für Hilfsmittel, weil nicht jedes Kind ist im gleichen Level. Und jetzt ist dein Kind noch schulfähig und ich sage dir gleich, du machst ein GDB, das schreckt dich mehr zurück. Das heißt, die Eltern müssen in ihrem Tempo entscheiden, wann brauche ich welche Information und dann gehe ich in diese Gruppe.
Und ist denn dann so, dass da alle, die sich da engagieren, das noch freiwillig zusätzlich zu dem Paket, was sie zu tragen haben, auch nochmal leisten?
Naja, es hält dich ja auch irgendwie über Wasser, wenn eine Familie kommt, Mensch, danke. Danke, dass ihr das macht. Ich meine, die Erwartungshaltung an uns ist oft sehr hoch, weil wir sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, den Mitgliedern ist manchmal gar nicht bewusst, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Also jeder im Verein arbeitet ehrenamtlich. Und die sind freiwillig. Die Eltern, die sich da engagieren, wissen, ich habe jetzt den Weg mit dem Rollstuhl hinter mir. Ich habe Lust, das anderen Eltern auch zu zeigen, wie das funktioniert.
Was würdest du denn sagen, zum einen zurufen den Eltern, also es geht glaube ich ja heute so in 2 Richtungen, einmal vielleicht hört es jemand, der betroffen ist von dieser Problematik und bisher noch nicht den Weg zu euch gefunden hat, dann ist vermutlich die Aufforderung, melde dich bei uns, wir helfen dir gerne. Und zum anderen aber auch, was können Menschen, die sich jetzt, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bewegt sind von dem, was du beschreibst, wie kann man da helfen, wie kann man euch unterstützen in dieser schwierigen Situation?
Also erstmal mache ich einen Appell an Ärzte, die zuhören. Das finde ich ganz wichtig, dass ich denen sage, die brauchen nicht die blaue Pille haben. Es ist so viel wert, wenn ein Arzt einem gegenüber sitzt und sagt, ich glaube ihnen. Das ist eigentlich schon ganz, ganz viel wert. Und er sagt, ich bin da, ich gehe den Weg mit, auch wenn ich die Erkrankung nicht kenne. Das ist mein Appell als Mama. Das braucht man, um das zu schaffen. An die Eltern, ansonsten sage ich, jede Mama hat ein Bauchgefühl. Ja, und vertraut dem Bauchgefühl, hinterfragt das. Traut euch auch zu uns zu kommen, wenn ihr noch keine Diagnose habt. Es ist ja sehr viel besser, wenn es was anderes ist, aber man muss es ja in jede Richtung bedenken und der Austausch mit anderen Eltern ist gut. Ich habe dir das vorhin auch gesagt, die Symptome bei Post-Covid, Post-Vac oder ME/CFS sind so vielfältig, dass ein Arzt die nicht einen Patienten mit dem anderen vergleichen kann und du hast eine große Masse bei uns an Eltern drinnen. Wenn dann jemand sagt, ich habe plötzlich Probleme mit der Ernährung, dann können andere Eltern sagen, das ist bei uns auch so oder eben hast du schon mal Folgendes bedacht und dann kriegt man schon gute Hinweise.
Und jetzt noch der Punkt, wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch ganz konkret unterstützen? Wahrscheinlich finanziell zum einen, aber welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, sich zu engagieren?
Also der Verein ist ja also so eine Herzenssache. Ich habe es dir vorhin gesagt, bei uns ist es kostenlos. Die meisten Familien, ich spreche auch aus persönlicher Erfahrung, sind finanziell ganz schön gebeutelt, weil ein Mitglied meistens aufhören muss zu arbeiten. Das heißt, eine Mitgliedschaft kannst du bei uns machen als Fördermitglied. Das hat aber keine Vorteile dem WhatsApp-Mitglied gegenüber. Das heißt, nur du unterstützt uns. Was bieten wir den Mitgliedern von den Spendengeldern an? Wir bieten Veranstaltungsreihen zum Beispiel auch kostenlos an. Wir haben einen Sozialrechtsanwalt, der macht einmal im Monat eine Frage- und Antwortrunde oder ein bestimmtes Thema zum Vortrag. Wir haben zwei Ärzte, die dann auch kostenlos eben Vorträge machen oder Frage- und Antwortrunden machen. Für Eltern wie mich, wir haben Tanzen für Eltern. Wir kommen doch nirgends mehr hin. Das heißt, wir haben Online-Yoga, wir haben Online-Atemraum, wir haben Online-Salzation, dass wir mal tanzen können. Wir haben eine Selbsthilfegruppe für Kinder, also für Kinder, die wird moderiert einmal in der Woche. Das kostet alles Geld, auch wenn man das oft so lapidar denkt, das ist kostenlos. Wir zahlen die Referenten, wir suchen die Referenten, aber wir bieten das den Familien kostenlos und es ist online. Und da kann man uns am allerbesten unterstützen. Und unser Werbematerial, also was heißt Werbematerial? Aufklärungsmaterial für die Krankheit, die kriegt man auch kostenlos über ein Bestellformular bei uns. Wenn man sagt, ich habe hier einen Kinderarzt, der möchte Flyer haben, ich habe eine Schule oder wir haben einen Spendenlauf und brauchen was, dann schicken wir diese Flyer kostenlos und auch das kostet natürlich Geld.
Also das heißt, ich fasse mal so zusammen, das Spendenkonto findet sich
auf der Homepage.
Die URL sollten wir dann, es sind auf jeden Fall in Shownotes, aber sagst du gleich auch nochmal bitte. Also über nicht genesen Kids e.V. einfach mal zu googeln. Diese Geldspenden, die bewirken wahnsinnig viel Gutes. Und dann gibt es auch bestimmt auch noch was, was du so von der Politik oder vom Gesundheitssystem dir wünschen würdest, was man jetzt vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal sagen könnte. Was musste passieren, damit ihr euch noch stärker gesehen und unterstützt fühlen könntet?
Na, ich glaube, es muss einfach mal weg von dieser Vorstellung, es ist ein Einzelfall. Ja, also wir sind zwar überall in jeder Gemeinde vielleicht der Einzelfall, aber in der Gesamtsumme sind wir das dann trotzdem nicht. Die Politik ist eigentlich trotzdem recht bemüht, aber das hat halt, wie soll ich sagen, alles eine andere Zeitrechnung. Du hast ein Kind mit 11 Jahren, was im Zimmer liegt und wenn halt jemand sagt, naja, in 4, 5 Jahren haben wir die ersten Ergebnisse, das ist eine Kindheit, die da drauf geht. Also ich bin 45, ich kann sagen, ich habe 45 Jahre gelebt oder wenn ich mir jetzt einen Fuß breche, dann, mein Gott, dann verpasse ich 3 Monate. Aber unsere Tochter verpasst eigentlich ja doch sehr viel. Sie hat keine Bildung, sie kann die nicht wahrnehmen, sie kann nicht mit Freunden raus, sie kann die Mama nicht anlügen. Also was habe ich mit 14, 15 meine Eltern angeschummelt und mich mit denen gestritten und sie ist auf meine Unterstützung angewiesen. Und da wünsche ich mir gerade bei dem Krankheitsbild, wo sich vieles verschlechtern kann, dass man hier die Zeitrechnung einfach ein bisschen beschleunigt. Stellt schneller Hilfen zur Verfügung, schneller Aufklärung, klärt die einzelnen Behörden ab oder gibt eben Lotsenstellen, dass man weiß, was muss ich denn wo beantragen? Wir haben ja ein gutes System, wenn man es denn findet.
Hast du denn persönlich in so Momenten, wo es so besonders dunkel war, wo du so durch ein, wahrscheinlich gehst du jeden Tag durch Täler, aber so Tipps, wie man, was du so gelernt hast, wie kommt man wieder raus, wenn man so denkt, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter, was du sagen würdest, wie du damit umgehen kannst?
Man gründet einen Verein und hilft anderen Eltern. Das ist also meine Quintessenz. Ich habe, meine Schwester ist im Vorstand dabei, so leise im Vorstand dabei, der Stefan Decker. Ich telefoniere täglich mit denen und man sieht das Leid der anderen und irgendwie, das so traurig das klingt, aber wenn man nicht alleine mit dem Leid ist, ist es auch erträglicher.
Also Albert, wenn du das jetzt so hörst, was die Lena beschreibt, was ihr dann in dieser Situation hilft, eben genau diese Gemeinschaft, die sich da jetzt durch nicht genesen Kids gebildet hat und dass man auch durch die Stützen, die einem anderen bieten, dass man da wieder rauskommt, ist das auch philosophisch, würdest du sagen, belegt oder kannst du da anschließen philosophisch?
Ja, also von der praktischen Philosophie her jedenfalls. Ich sprach ja in dem ersten Teil davon, von der Duldsamkeit und von der mentalen Vorbereitung darauf, dass das Leben nicht nur schön ist, sondern schwere Seiten hat und auch ganz schwere Schicksalsschläge gibt, dass man da innerlich darauf vorbereitet ist. Das andere ist, was macht man in dieser Situation? Und da ist Solidarität, Verbundenheit, Kontakt zu suchen mit Menschen, die das gleiche Schicksal haben. Weil wenn man dann zusammensitzt, wenn man sich dann austauscht, dann wird alles doch leichter, als wenn es sich ein bisschen auf ein paar Schultern verteilt, als wenn man kommt von dem Gedanken los, man ist der Einzige, den das Schicksal hart angepackt hat. Das gibt es nicht. Da fällt mir eine schöne Geschichte aus der buddhistischen Literatur ein, wo eine Frau ihre Mutter, ihre Tochter verliert und rennt dann durchs Dorf und ist ganz verzweifelt. Jaina, wer gibt mir meine Jaina zurück? Und kommt dann zu Buddha und sagt, was kann ich tun? Wer, kannst du mir helfen? Kannst du mir die Jaina zurückbringen? Dann sagte der, ja, was kann ich wohl? Geh in die Häuser rein und wenn du ein Haus findest, wo noch nie ein Mensch verloren worden ist, also verschwunden ist, wo es keine Trauer gibt, dann kann ich dir deine Tochter zurückbringen. Natürlich ist sie nie zurückgekommen, weil das gibt es nicht. Und dann dieses Bewusstsein oder dieses, ja, dass wir alle auch von Leid hart angepackt werden, dieses Mitgefühl, was wir da entwickeln, auch das kann mich auch betreffen. Das ist unglaublich wichtig. Und das heißt, was Lena da auch macht, ist, diese Organisation zu bilden, sich auszutauschen, sich zu treffen, sich zu begleiten in dem Leid. Also es ist wie, wenn man das dann gemeinsam trägt, das wird es dann leichter. Und das ist Verbundenheit. Verbundenheit brauchen wir alle, Resonanz brauchen wir, das zu unserem Glück, aber auch um Leid tragen zu können. Deshalb haben sich auch philosophische Schulen oder buddhistische Gemeinschaften, das waren immer Gemeinschaften, weil man weiß, in der Gemeinschaft können wir bestimmte Dinge, bestimmte harte Seiten des Lebens oder schwierige Zeiten auch besser durchstehen.
Lena, ich würde dich gerne noch fragen, ich habe dir erzählt, dass meine Söhne jetzt eben auch an ihrer Schule 3 Fälle haben. Wie kann man denn der Elli jetzt helfen? Oder wenn auch vielleicht ja, also was kann ich meinen Söhnen sagen? Kann man diese Kinder besuchen? Kann man ihnen schreiben? Also wie kann man der Elli konkret vielleicht Verbundenheit zeigen? Weil du hast dich jetzt vernetzt in dem Verein, aber ich vermute, das ist ja auch diese Isolierung, die so schlimm ist für die Kinder.
Ja und nein. Also bei Elli ist es so, sie hat die ersten Jahre gut Kontakt halten können. Das geht jetzt nicht mehr. Es ist für sie persönlich sehr anstrengend, Nachrichten zu bekommen, weil sie sich verpflichtet fühlt zu antworten. Das heißt, die Eltern übernehmen das, aber so eine Postkarte oder mal, hey, ich denke an dich und auch wenn wir uns ein Jahr nicht hören, ich bin da, das tut schon sehr, sehr gut. Also das ist, glaube ich, der Moment und ich denke auch für die Eltern ist das ganz wichtig, dass man, hey, wir vergessen euch nicht, aber einfach fragen, wie möchtest du die Kommunikation? Darf ich dir jede Woche schreiben? Möchtest du, dass ich mich mal melde? Für unsere Tochter ist es zu viel und viele andere brauchen aber genau das. Also der Austausch, ehrlich zu fragen, wie gehe ich damit um, ist, glaube ich, das Richtige. Was möchtest du, damit du siehst? Ich denke ganz viel an dich. Wir haben einen Aufruf bei uns zum Beispiel gehabt, weil wir einen Intensivpflegedienst gesucht haben. Und da hat Ellis Cheerleader-Team diesen Aufruf geteilt mit den Worten, die war bei uns dabei und wir unterstützen die Familie. Und das war für sie wahnsinnig viel wert, dass sie gesehen hat, die haben mich noch nicht vergessen und die werden mich so schnell auch nicht vergessen. Und solche Momente, die tun gut und das kann man einfach erfragen. glaube ich.
Also das heißt, es geht auch um die kleinen Gesten.
Natürlich.
Und eben vor allem um dieses nicht zu vergessen oder eben zu überlegen, wie können wir diesen Familien so helfen, dass man jetzt vielleicht auch 2-3 Jahre der Entwicklung überspringt, dass man sagt, wir müssen jetzt nie, man muss einfach als Gesellschaft akzeptieren, wir haben da ein neues oder ja, ein Krankheitsbild, was in größerer Zahl auftritt und wir müssen versuchen, diesen Menschen möglichst konkret zu helfen. Ne?
Genau, also wenn, ich würde jetzt auch sagen, nicht nur vielleicht die Kinder, wenn du auch im Bekanntenkreis irgendwann jemanden hast, dann kann man auch fragen, schaffst du das mit dem Einkaufen? Kann ich dich da unterstützen? Und ich brauche nachher keinen Kaffee und setze mich noch 2 Stunden zu dir. Und auch vielleicht für die Eltern. Also ich freue mich auch, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin da. Ich verurteile dich nicht, weil du nicht staubsaugen kannst, weil es zu laut ist als Beispiel. Ich setze mich hin und ich zeige dir auch, uns gibt's noch und wir haben eine Verbundenheit.
Sehr gut. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt, was ihr hier leistet. Ich finde es ganz toll, wie du mit dieser Situation umgehst. Ich hoffe, dass du da, oder das ist ja offensichtlich so, du bist da eine derjenigen, die diesen Verein trägt und gleichzeitig das Schicksal hier trägst, das System hier zusammen mit deinem Mann und deinem Sohn am Laufen hältst und deine Mutter, habe ich dich vorhin kurz kennengelernt habe, die sich ja alle wahnsinnig engagieren. Also ich hoffe, dass ihr damit auch so ein Vorbild seid für die vielen, die da ähnliche Probleme haben. Ich würde dich jetzt nochmal bitten, dieser Podcaston, diese Initiative geht ja auch darum, da ganz konkret die Zuhörer zu aktivieren. Sagt doch nochmal bitte eure URL und auf der ihr dann eben auch das Spendenkonto und die Möglichkeiten für die Unterstützung zeigt.
Also wir haben ganz viele Möglichkeiten auf unserer Homepage, nichtgenesenkids.de gibt es eben eine Seite, die heißt Unterstützen und da findest du unser Bankkonto, ganz wichtig. Wir haben eine GoFundMe, wir haben Better Place, wir haben PayPal, wir haben alles dabei und freuen uns über jede Unterstützung. Wir freuen uns aber auch, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Idee, ich könnte euch vielleicht helfen. Ich bin in Bremen aktiv und wir sind gut vernetzt, habt ihr Lust? Und auch das hilft uns ja. Also sichtbar machen, nicht nur, wenn jemand das finanziell kann, sondern wenn jemand auch eine Idee hat oder Hilfe anbietet, dann leiten wir das immer an die Länderbeiräte weiter und auch das wird gut angenommen. Lehrer, die erkrankt sind, melden sich, sie würden dem Kind Unterricht anbieten zu einer Uhrzeit, die bei beiden geht. Auch das ist immer große Hilfe.
Also insofern geht auch an unsere Hörerinnen und Hörer genau. Der Appell raus. Überlegt mal, wie ihr diesen Verein unterstützen könnt. Wir würden uns freuen. Dafür war diese Sonderfolge heute eigentlich auch da, um mal so ein bisschen Einblick zu geben in dieses Krankheitsbild und die Betroffenen und deren Angehörige. Ich fand es super interessant und vor allem beeindruckend. Also Lena, meinen tiefen Respekt dafür, was ihr hier leistet. Ich hoffe, dass das nicht die letzte Folge war.
Ich hoffe auch, es hat Spaß gemacht.
Genau, wer weiß. Ob wir mal vielleicht einmal im Jahr vorbeischauen und hoffentlich einen Aufwärtstrend mit begleiten können. Aber so oder so, danke dir, dass du da so offen über deine Situation gesprochen hast.
Darf ich denn noch eine Sache anmerken, die mir gerade einfällt?
Aber bitte.
Also ich möchte allen Eltern und allen Freunden und Bekannten sagen, unser Verein ist nicht nur da, wenn du eine gesicherte Diagnose hast oder Verdachtsdiagnose. Meldet euch bei uns und wenn ihr Familien kennt, die nicht die Kraft haben, dann könnt ihr trotzdem zu uns kommen und sagen, ich würde diese Familie gerne unterstützen, darf ich Mitglied bei euch werden? Dann können wir da auch drüber reden. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier niemanden ausgrenzen wollen, sondern wir wollen gemeinsam schauen, dass wir die Familien über Wasser halten, solange bis sich die Struktur verbessert.
Sehr gut. Lena, tausend Dank. Albert, tausend Dank an dich für deinen Input.
Ja, danke Lena, danke.
Ja, danke dir auch.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und es wäre toll, wenn ihr irgendein Signal, sei es auf dem Bankkonto, per Mail oder wie auch immer, an nicht genesen Kids sendet. Wir hoffen, wir konnten mit dieser Podcast-Ton-Folge so ein bisschen was bewirken. Danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com